ARD.
Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. In der ARD Audiothek.
Sie schafft es kaum, sich auf den Beinen zu halten. Denn sie hat nur 3 Stunden geschlafen. Wie gestern, vorgestern und in den Nächten davor. Sie muss die Wasserflaschen in den Minimarkt tragen, die Regale einräumen. Geputzt hat sie auch noch nicht. Aber die 12-Jährige ist so müde. Also schleppt sie sich zu einer der Liegen auf dem Campingplatz. Behält ihre Turnschuhe vielleicht einfach an. Nur kurz mal hinlegen, dann wird es wieder gehen. Der Chef ist ohnehin noch nicht da, der kommt meistens später. Der 12-Jährigen fallen die Augen zu. Vielleicht hört sie das Meer rauschen, vielleicht träumt sie längst. Über dem Küstenstädtchen Scalea im Süden Italiens färbt sich der Himmel hell ein. Wie viel Zeit ist vergangen? Eine halbe Stunde? Cinzia schreckt hoch und schaut direkt in die Augen ihres Chefs. Hallo, mein Name ist Paula Lochte. Ich bin Reporterin für Radio Wissen beim Bayerischen Rundfunk. Und das hier ist der 3-teilige Podcast Kinderarbeit bei uns doch nicht. Ich wollte rausfinden, wie verbreitet Kinderarbeit in Deutschland und anderen Industrieländern war und wie wir sie überwunden haben. Im Laufe der Recherche habe ich aber gemerkt, das alles ist noch nicht vorbei. Weil es Kinderarbeit bei uns viel länger gab, als die meisten denken. Weil die Folgen bis heute spürbar sind. Und weil Kinderarbeit zurückkehrt. Auch in Ländern, die uns ganz nah sind. Kinderarbeit. Von wegen alles Geschichte.
Federal records describe teens suffering injuries from chemical burns, then going to school and falling asleep in class.
Die Zahlen haben sich in den letzten paar Jahren wieder verschlechtert. Das ist eine Entwicklung, die wir ganz klar in den USA sehen können, aber auch in europäischen Ländern.
Zum ersten Mal gearbeitet habe ich mit 12 oder 13. Körperlich war ich am Ende. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten.
Gegen Kinderarbeit haben Gewerkschaften schon vor 140 Jahren gekämpft und wir dachten, wir hätten gewonnen.
Es ist wirklich ein Teufelskreis und deshalb ist es eben so wichtig, den zu unterbrechen.
Das ist Folge 3. Cinzia und der Campingplatz.
Mein Name ist Cinzia. Ich bin 17 Jahre alt.
Cinzia hat richtig lange braune Locken. Die gehen ihr bis zur Hüfte.
Zum ersten Mal gearbeitet habe ich mit 12 oder 13 auf einem Campingplatz.
Einem Campingplatz in Kalabrien, ganz im Süden, am Fußrücken vom italienischen Stiefel. In der 11.000 Einwohnerstadt Scalea. Die liegt direkt am Meer, umgeben von Bergen. Und ist genau so, wie man sich ein italienisches Küstenstädtchen ausmalt. Am Strand stehen die Liegen, die man mieten kann, dicht an dicht. Und es gibt eine mittelalterliche Altstadt mit sandfarbenen Häusern und kleinen Gassen, die sich einen Hügel hochschlängeln. Scalea ist ein beliebter Urlaubsort. Aber dort, wo wir unseren Urlaub verbringen, müssen Jungen und Mädchen wie Cinzia arbeiten. Nicht irgendwann mal vor 100 Jahren, sondern jetzt.
Ich habe in der Strandbar Kaffee gemacht. Und auf dem Campingplatz gab es eine Art Supermarkt. Dort habe ich in den Schulferien Regale eingeräumt, die Wasserflaschen reingetragen. Ich habe geputzt. Ich war das Mädchen für alles. Die Atmosphäre war sehr angespannt. Und es war anstrengend. Ich war ja erst 12 Jahre alt und habe pro Nacht nur 3 Stunden geschlafen.
3 Stunden Schlaf? Bevor es wieder zurück an die Arbeit geht. Für ein Kind. Was klingt wie ein extremer Einzelfall, ist in Wahrheit nur ein Beispiel von vielen.
Ich habe mit 14 begonnen, auf dem Bau zu arbeiten.
Mit 13 bin ich in die Hotellerie. Ich habe einen Schusswechsel miterlebt, Schlägereien und Streit, weil ich nachts in einer Bar gearbeitet habe.
Ich war von 9 Uhr morgens bis abends um 8 auf der Baustelle. Für 20 Euro am Tag.
14 Stunden am Stück habe ich gearbeitet. Das kam mir endlos vor. Bis auf eine kleine Essenspause stand ich die ganze Zeit hinterm Bartresen.
Mich hat mal ein Obstverkäufer angesprochen und gefragt, ob ich für ihn arbeiten will. Für 6 Stunden Arbeit auf dem Markt habe ich insgesamt 10 oder 15 Euro bekommen.
Das berichten Jugendliche in Italien in Videointerviews von Save the Children, der größten nichtstaatlichen Kinderrechtsorganisation weltweit. Im Jahr 2023 hat Save the Children eine Erhebung zu Kinderarbeit in Italien gemacht und schätzt, 336.000 Kinder zwischen 7 und 15 Jahren haben Kinderarbeit erlebt. Ein Fünftel der 14- bis 15-Jährigen arbeite oder habe gearbeitet, noch vor dem gesetzlichen Mindestalter. Das liegt in Italien bei 16 Jahren. Und fast 30% dieser Jugendlichen würden unter Bedingungen arbeiten, die ihnen besonders schaden. Das heißt zum Beispiel nachts oder wenn sie eigentlich zur Schule gehen sollten. Oder sie müssen körperlich anstrengende und gefährliche Aufgaben übernehmen.
Auf der Baustelle ist einer der anderen Jungen vom Gerüst gefallen.
Erzählt beispielsweise ein junger Migrant aus Tunesien.
Ich bin weggelaufen, denn wenn hier in Italien der Krankenwagen kommt, müssen die eine ordentliche Meldung machen an die Behörden, weil der Junge ohne Vertrag gearbeitet hat.
Genau wie er selbst. Oder wie Cinzia auf dem Campingplatz.
Ich bin mit meiner Mutter arbeiten gegangen. Die hat dort gearbeitet, also hat sie mich mitgenommen.
Sie wurde bezahlt?
Ja, und ich bin mit, um ihr zu helfen. Also habe ich selbst keinen richtigen Lohn bekommen, halt manchmal ein bisschen was.
Die zweite Stimme, die hier zu hören ist, gehört auch einer Jugendlichen. Die führt das Interview im Rahmen eines Videoprojekts von Save the Children. Ich hätte gern selbst mit Cinzia und anderen Betroffenen gesprochen. Aber das war nicht möglich, um sie zu schützen. Denn die NGO will generell keine Medieninterviews mit arbeitenden Kindern und Jugendlichen vermitteln, weil die Folgen verheerend sein können. Die Arbeitgeber könnten die Kinder und ihre Familien unter Druck setzen. Viele sind eingewandert und haben keinen gesicherten Aufenthaltsstatus. Und manche der Kinder und Jugendlichen haben so Schlimmes erlebt, dass sie traumatisiert sind. Save the Children hat mir aber das Videomaterial zur Verfügung gestellt. 40 Interviews, die Jugendliche in Scalea, Turin, Palermo und Rom mit Betroffenen aufgezeichnet haben. Die Interviewten sind anonymisiert. Wir erfahren nur ihre Vornamen. Manche sind auch so gefilmt, dass ihr Gesicht nicht erkennbar ist. Cinzia hingegen spricht meist direkt in die Kamera.
Ich musste nonstop arbeiten. Ich habe von morgens bis abends gearbeitet, 3 Stunden geschlafen, dann ging es wieder los. Körperlich war ich am Ende. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten.
Manchmal beginnt Cinzia schon um 5 Uhr morgens mit der Arbeit auf dem Campingplatz. Manchmal ist sie erst weit nach Mitternacht fertig. An einem Morgen ist sie so müde, dass sie denkt, sie kippt gleich um.
Morgens, als ich am Campingplatz angekommen bin, war ich noch todmüde. Also habe ich mir eine Strandliege geschnappt und mich hingelegt. Unser Chef kam sowieso immer erst später.
Das ist der Moment vom Anfang dieser Folge. An diesem Morgen kommt der Inhaber doch früher.
Und ich weiß noch, wie er mich zusammengeschissen hat, weil er mich schlafend auf der Liege erwischt hat, weil ich eine halbe Stunde ein Nickerchen gemacht habe.
Am liebsten würde ich mich vor Cinzia stellen und zurückstänkern. Er bricht hier Gesetze. Er lässt ein 12-jähriges Mädchen für sich arbeiten, ohne Pausen oder genug Schlaf. Und dann spielt er sich auf, weil sie nicht mehr kann? EU-weit gilt, wer arbeitet, muss mindestens 15 Jahre alt sein. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel in den Bereichen Kunst oder Sport. Beides war hier nicht der Fall. Auch in den Schulferien sind 8 Stunden Arbeit pro Tag das Maximum. Cinzia musste mehr als doppelt so lang arbeiten. Und dann ja auch noch nachts. Das ist in dieser Form in EU-Ländern erst für Volljährige erlaubt. Immerhin. Nach einem Monat ist der Spuk vorbei. Cinzia geht wieder zur Schule und kehrt nie mehr auf den Campingplatz zurück. Sie wird zwar auch danach noch neben der Schule arbeiten, aber nur dort, wo man sie besser behandelt. Schwerer haben es da die vielen Kinder und Jugendlichen, die bei ihren eigenen Familien arbeiten müssen. Die können nicht einfach sagen, ich gehe. Wie zum Beispiel dieses 15-jährige Mädchen aus Rom, das anonym bleiben will.
Ich habe als Kellnerin in unserem Familienlokal gearbeitet. Nicht für mich, sondern um meiner Familie zu helfen.
Das sagen viele Betroffene, dass sie durch die Arbeit die Geldnot ihrer Eltern lindern und den Betrieb der Familie unterstützen wollen. Aber wer unterstützt die Kinder? Insbesondere Mädchen laufen Gefahr, bei der Arbeit Opfer sexueller Belästigung zu werden, gerade in Restaurants und Bars.
Einmal, als ich die Flaschen von den Tischen abgeräumt habe, hat mich plötzlich einer der Gäste angegrapscht. Mein Onkel hat ihm gesagt, nein. Und meinte dann zu mir, naja, das kann passieren, der hat ein bisschen zu viel getrunken. Für mich war das aber eine Grenzüberschreitung. Ich bin dankbar, dass mein Onkel da war und dem ein Ende bereitet hat. Ich habe auch kein Wort dafür, was da passiert ist. Das war so respektlos.
Die meisten Kinder und Jugendlichen in Italien arbeiten, wie das eben gehörte Mädchen, in der Gastronomie, über ein Viertel. Gefolgt von der Arbeit in Geschäften, auf dem Feld oder der Baustelle. So das Ergebnis der Erhebung von Save the Children. Weil es keine offiziellen Zahlen zu Kinderarbeit in Italien gibt, hat die NGO selbst über 2000 Kinder und Jugendliche befragt, in einer repräsentativen Stichprobe. Und ergänzend die Erfahrungen von Sozialarbeitern, Lehrerinnen und Sozialdiensten erhoben.
Die Zahlen haben sich in den letzten paar Jahren wieder verschlechtert,
sagt Ines Kämpfer vom Center for Child Rights and Business, das zu Save the Children gehört. Kinderarbeit nehme weltweit zu. Auch in Industrieländern.
Das ist eine Entwicklung, die wir ganz klar in den USA sehen können, aber auch in europäischen Ländern.
Neben Italien etwa in Rumänien, Polen, Serbien und der Türkei. Aber warum? Warum nimmt Kinderarbeit gerade in diesen Ländern wieder zu?
Wenn wir ganz große Differenzen haben zwischen Arm und Reich, dann hat man das zwar vielleicht in der Mittelklasse und in den oberen Klassen hat man das wirklich gelöst und Familien sind nicht mehr so arm, dass sie ihre Kinder zur Arbeit schicken müssen. Aber dann ist es dann teilweise unter dann ärmeren Bevölkerungsschichten, ist es dann eine ganz andere Situation, weil die dann eben wirklich an der Armutsgrenze leben und eben auch häufig diesen Druck haben, Familien zu unterstützen, teilweise im Land oder auch in den Ursprungsländern.
Also in den Ländern, aus denen sie eingewandert sind. Denn auch Migration kann dazu führen, dass Kinderarbeit in Europa zunimmt. Vor allem irreguläre Migration. Also wenn Menschen keine Papiere haben, keine Aufenthaltsgenehmigung und damit auch keine Arbeitserlaubnis. Der tunesische Junge, der auf dem Bau in Italien gesehen hat, wie ein anderer Jugendlicher vom Gerüst gefallen ist, antwortet auf die Frage, warum er angefangen hat zu arbeiten, was hätte ich sonst tun sollen? Und ein anderer sagt,
das Problem ist, viele, die studiert haben, viele mit Abschluss und Diplom, werden arbeitslos, trinken, landen auf der Straße. Da ist es doch besser, sich schnell in Sicherheit zu bringen, schnell zu arbeiten.
Es geht um Armut, soziale Ungleichheit und Perspektivlosigkeit. Italien liegt an der EU-Außengrenze. So kommen hier besonders viele Menschen an, auf der Suche nach Schutz und einem besseren Leben. Viele von ihnen finden in der Landwirtschaft einen Job, allerdings ohne Vertrag. Im Jahr 2021 gab es nach Schätzungen des italienischen Statistikamts rund 230.000 illegal Beschäftigte in der Landwirtschaft. Und deren Kinder gehen häufig nicht zur Schule oder brechen diese ab, um mitzuarbeiten. Die Behörden kriegen das nicht immer mit oder sie schauen nicht so genau hin. Einige Kinder gaben gegenüber Save the Children an, dass sie bereits mit 12 Jahren gefährliche Arbeiten übernommen haben, wie das Sprühen von Pestiziden ohne Schutzausrüstung.
Leider funktioniert unsere Wirtschaft immer noch in dieser Logik, dass man versucht, so billige Produktion zu erreichen wie nur möglich, um so viel Profit zu erhalten wie nur möglich. Und weil da eben so ein starker Druck auf zum Beispiel Landwirtschaftsproduzenten liegt, die Preise sehr, sehr niedrig zu halten, das zeigt sich dann in ganz niedrigen Löhnen.
In Löhnen, auf die sich nur jene einlassen, die bereits ums Überleben kämpfen, wie eben Menschen ohne Papiere und überhaupt Menschen, die eingewandert sind und keine besser bezahlte Arbeit finden. Von da ist es bis zur Kinderarbeit nur noch ein kleiner Schritt.
Weil gerade wenn Familien zu sehr niedrigen Löhnen arbeiten, und das ist wirklich so das Pattern, das wir haben überall in der Landwirtschaft, dann reicht es eben nicht, wenn die Eltern arbeiten. Da muss eben die ganze Familie anpacken, um sich das Überleben zu sichern, und dann so dazu führt, dass dann Kinder nicht nur eine Stunde oder zwei den Eltern aushelfen, sondern dann wirklich Teil der Arbeitskraft werden.
Genau dieses Pattern, wie die Kinderrechtlerin Ines Kämpfer es nennt, dieses Muster gab es bis weit ins 20. Jahrhundert auch in Deutschland. Das zeigt die Geschichte von Gertraud, die wir in Folge 1 kennengelernt haben.
Das Geld hat da auch nicht gelangt. Man hat halt mitarbeiten müssen.
Und genau dieses Muster gibt es heute wieder. In Italien und in den USA.
Man muss sich das so vorstellen. Ich bin aus Washington D.C. erstmal nach Denver geflogen, die Hauptstadt vom Bundesstaat Colorado, und bin dann 4,5 Stunden mit dem Auto einmal komplett durch diesen Bundesstaat gefahren. Und da ist wirklich nichts.
Das ist Arne Bartram. Er war vergangenes Jahr als Korrespondent für die ARD in den USA. Und ich wollte unbedingt mit ihm reden, denn er hat dort mitten im Nirgendwo zur Rückkehr der Kinderarbeit recherchiert.
Also stundenlang siehst du am Horizont die Rocky Mountains, die Berge, und um dich herum ist eigentlich nur so ein bisschen karge Landschaft. Und dann bin ich in einen kleinen Ort gekommen, der heißt Center, der liegt im Süden von Colorado, und da waren um diese Landstraßen überall Felder mit Kartoffeln, Salat.
Als er ankommt, ist gerade Kartoffelernte, also ist alles voll mit Arbeiterinnen und Arbeitern. Erwachsenen und Minderjährigen.
Die haben dort eben auf den Feldern gearbeitet und das eben den ganzen Tag unter vor allem im Sommer sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Es ist total heiß. Es gibt teilweise nur wenige Pausen und das ist für alle eigentlich ein riesen Kraftakt.
An einem Fließband vor einer Lagerhalle ist er mit Jacqueline Aguilar verabredet. Mittlerweile ist sie Anfang 20 und kämpft gegen Kinderarbeit. Aber mit gerade mal 12 Jahren saß auch sie hier am Fließband und hat faulige Kartoffeln und Steine aussortiert.
Wir waren um 16 Uhr mit der Schule fertig und dann ging es weiter zur Arbeit. Das war anstrengend. In meiner Familie gab es Probleme. Ich musste in der Schule mitkommen und dann auch noch auf dem Feld arbeiten. Ich war eigentlich immer müde. Meine Hände, meine Füße haben wehgetan. Es war eine schwere Zeit.
Jacquelines Mutter arbeitet bis heute dort. Ihr Vater ist an Krebs gestorben. Auch er hatte jahrzehntelang auf den Feldern von Colorado geschuftet und musste mit giftigen Pestiziden hantieren. Ursprünglich kam er aus Mexiko. Die meisten Familien, die auf Colorados Feldern arbeiten, sind eingewandert.
Die Migranten hier halten die USA im Hintergrund am Laufen. Es sind die Hispanics, die Schwarzen, die Filipinos. Für mich ist das hier moderne Sklaverei. Die meisten Weißen würden diesen Job hier nicht jeden Tag von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends machen wollen.
This is slavery in the modern times. Also das ist moderne Sklaverei für sie, weil diese Person eben große Teile ihrer Jugend damit verbracht hat, neben Schule, abends, an Wochenenden und in den Ferien eigentlich, ja, sich nicht wirklich entfalten zu können, nicht wirklich Freizeit hatte, sondern die ganze Zeit es darum ging, noch Geld zu verdienen, indem man da von morgens bis abends Kartoffeln sortiert hat und eine sehr, sehr anstrengende Arbeit getan hat.
Ich stelle mir auch vor, ist ja auch krass, dann standet ihr ja da, wo das sozusagen passiert ist, also wo auch sie gearbeitet hat, und es war halt noch nicht vorbei, weil ich habe eine fast 80-jährige Kinderarbeiterin getroffen in Deutschland, und immerhin war es so, dass man sagen konnte, wir blicken auf die Felder hier, und es ist aber nicht mehr so, und das ist ja bei deiner Recherche anders gewesen. Das Fließband, wo die Kartoffeln raufkommen, das lief ja quasi weiter.
Absolut. Man muss erstmal grundsätzlich sagen, es gibt die legale und es gibt die illegale Kinderarbeit, und beides ist recht weit verbreitet in den USA. Wir haben, wenn wir jetzt auf die legale Kinder- und Jugendarbeit gucken, so Jobs wie, ne, man bedient irgendwie einem Eissalon, wo mein Eindruck jetzt war, naja, okay, gut, also das ist ja jetzt in Deutschland, ne, gibt es ja auch Jugendliche, die Zeitungen austragen oder so, und wenn das jetzt tagsüber in einem geregelten Rahmen passiert, während der Ferien, glaube ich, kann jetzt keiner was dagegen sagen. Aber dann gibt es eben auch wirklich die Jugendlichen, vor allem eben mit Migrationsgeschichte, die oft irgendwo aus Lateinamerika kommen, die wirklich den ganzen Tag dort ackern und mir auch berichtet haben, dass sie ja in der Schule zum Beispiel einfach nicht mehr mitkommen. Ich habe auch mit einem Lehrer gesprochen, dort in diesem Ort in Center in Colorado. Der hat mir auch erzählt, ja, dass immer wieder Schüler einschlafen oder sehr, sehr müde sind, weil die eben entweder schon vor der Schule früh morgens oder eben danach noch ran müssen und auf den Feldern Salat und Kartoffeln ernten.
Wie kommt das? Wieso sind da ausgerechnet die USA auf einmal auch wieder ein Land, wo das ein Problem ist?
In den USA ist es tatsächlich so, dass der Trend aktuell ist, dass Gesetze eher aufgelockert werden, dass eben auch Jugendliche arbeiten dürfen, dass sie länger arbeiten dürfen bis spät abends. Und dass es mehrere, vor allem von Republikanern regierte Bundesstaaten gibt, die das immer weiter forcieren auf Druck von größeren Konzernen, aber auch von verschiedenen Betrieben, die Arbeitskräfte brauchen. Und ich war im Bundesstaat Iowa und habe dort mit einem republikanischen Abgeordneten gesprochen, der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass das Kinderarbeitsgesetz in dem Bundesstaat gelockert wird. Und da war zum Beispiel ein Argument, die Jugendlichen, gerade so 14-Jährige, die sind doch jeden Abend bis spätabends um 10 unterwegs, spielen Basketball. Warum sollen sie dann nicht auch arbeiten können in der Zeit?
Aber das ist ja eigentlich so eine krasse Argumentation, oder? Weil es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich Basketball spiele, Sport mache, Freizeit habe als Kind und Jugendlicher oder ob ich arbeite. Das ist ja überhaupt nicht vergleichbar, was das mit einem macht.
Vor allem, wenn die Motivation dahinter eben nicht wirklich ist, man möchte sie schon früher ans Berufsleben gewöhnen, sondern wenn die eigentliche Motivation ist, dass Firmen sagen, wir brauchen jetzt möglichst schnell Arbeitskräfte und dann aber das Risiko eingeht, dass man junge Menschen verheizt.
Um Geld zu verdienen und ihre Eltern zu unterstützen, sind diese Kinder gezwungen, ihre Gesundheit und ihre Schulbildung aufs Spiel zu setzen. Das wiederum führt dazu, dass sie als Erwachsene nur schwer eine gut bezahlte Arbeit finden. Und so wachsen auch ihre eigenen Kinder oft in Armut auf und müssen schon früh arbeiten. Und das Ganze geht von vorne los. Sechs der 50 Bundesstaaten in den USA haben die Gesetze für Jugendarbeit gelockert. In Iowa zum Beispiel dürfen 14-Jährige nun nach der Schule bis 21 Uhr arbeiten. Und zwar nicht nur in der Eisdiele, sondern auch auf dem Feld oder der Baustelle. Und sobald sie 16 sind, werden sie, was die Arbeitszeiten angeht, wie Erwachsene behandelt. Gerade noch abgewendet wurde ein Passus im Gesetz, dass Firmen nicht voll haften sollten, falls Jugendliche bei der Arbeit verunglücken. Und dann ist da noch die illegale Kinderarbeit.
The officials are investigating the death of a 16-year-old boy after he was injured at a northern Wisconsin sawmill.
Two 10-year-olds worked at a McDonald's in the Louisville area, sometimes until 2 in the morning.
A 16-year-old from Guatemala died in an accident at a poultry plant in Mississippi last week.
Federal records describe teens suffering injuries from chemical burns.
In einem Sägewerk verunglückt ein Jugendlicher und erliegt kurz darauf seinen Verletzungen. Zwei 10-Jährige arbeiten nachts an der Friteuse eines Fastfood-Restaurants. Ein 16-Jähriger aus Guatemala stirbt bei einem Unfall in einer Geflügelfabrik. Und Teenager putzen in einem Chemiewerk, verbrennen sich an den Chemikalien die Haut und schlafen vor Erschöpfung in der Schule ein. Illegale Kinderarbeit nimmt in den USA also momentan zu. ARD-Kollege Arne Bartram, der als Korrespondent dort war, hat darüber mit Gewerkschaften und Kinderschutzorganisationen gesprochen.
Und die haben mir gesagt, dass sie da zumindest bei der aktuellen Regierung tatsächlich auch einen Willen sehen, dagegen vorzugehen. Sie haben aber Angst, was passiert nach der Wahl, falls Donald Trump wieder Präsident wird, die Republikaner die Mehrheit bekommen. Denn da, haben mir die Kinderschützer erzählt, sehen sie eben nicht wirklich eine Bestrebung, die Regeln scharf zu halten oder genau zu kontrollieren, sondern da würde man eben, das ist zumindest die Befürchtung der Kinderschutzorganisationen, dann vielleicht auch mal das ein oder andere Auge zudrücken.
Fassen wir mal zusammen. US-Bundesstaaten lockern hart erkämpfte Gesetze zu Kinderarbeit. Italien hat eigentlich starke Gesetze, setzt diese aber nicht um. Und sowohl in Amerika als auch in Europa nimmt auch die illegale Kinderarbeit zu. Jetzt ist die Frage, was können wir tun, damit Kinderarbeit endlich der Vergangenheit angehört?
Ich habe mit einem 14-Jährigen gesprochen und habe ihn gefragt, glaubst du denn, dass sich hier an der Lage nochmal was ändert? Und da hat er gesagt, nee, weil viele Amerikaner wissen gar nicht, dass wir existieren. Die denken gar nicht darüber nach, dass hier Menschen auf den Feldern stehen. Die gehen in den Supermarkt, kaufen sich da halt ihren Sack Kartoffeln, bereiten die zu und denken gar nicht drüber nach. Und da habe ich tatsächlich auch mich selbst so ein bisschen ertappt, weil genau dieser Mensch war ich auch.
Das sprichst du mir total aus dem Herzen. Ich war tendenziell immer beruhigt, wenn Tomaten aus Italien kamen, weil ich so dachte, ah ja, ist ja ein EU-Land, das wird alles seine Richtigkeit haben. Und jetzt nach der Recherche ist es so, dass ich so denke, hoppla, kann auch sein, dass es genau von den Feldern ist, wo auch Kinder und Jugendliche mit anpacken und wo die Arbeitsbedingungen wirklich echt nicht gut sind. Und das verdrängt man so total leicht im Alltag.
Ja, ich habe auch mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, naja, sie finden das eigentlich gar nicht so schlecht. Oder es gibt auch Interviews mit Eltern, die gesagt haben, ach, eigentlich finden sie das gar nicht so schlecht, wenn ihre Kinder jetzt schon mal früh lernen müssen, was das wahre Leben ist, wie hart das sein kann, so viel und auch schon so früh zu arbeiten.
Ist dir dieses Normalisieren von eigentlich wirklich schwerer oder auch gefährlicher Arbeit, ist dir das auch bei betroffenen Jugendlichen begegnet? Weil mir ging es so, dass als ich nach jemandem gesucht habe, ganz oft wurde gesagt, na ja, gut, das war halt so. Oder ja, was dich nicht umbringt, macht dich stärker, hat meine Interviewpartnerin auch immer wieder gesagt. Hast du sowas auch beobachtet? Also dass Betroffene so damit umgehen, dass sie vielleicht auch für sich selbst behaupten, ja, aber das so ist es halt, es geht halt nicht anders?
Absolut. Als ich in Colorado unterwegs war bei jungen Migranten, die gearbeitet haben, da haben viele erzählt, it's in my culture. Also für die war das selbstverständlich, dass sie schon mit 12 auf den Feldern arbeiten gehen, weil ihre Eltern haben das auch so gemacht. Das ist seit Generationen bei ihnen irgendwie normal, dass man eben schon sehr, sehr früh anfängt, da auch voll mitzuarbeiten, neben der Schule. Und deswegen haben viele das gar nicht so wirklich hinterfragt, zumindest lange Zeit nicht.
Das gehört zu meiner Kultur. Bei uns ist das eben so. Auf dem Land geht es nicht anders. Oder? Zitat Gertraud.
Es war halt so, mein Gott.
Ist da was dran? Sind es kulturelle Normen, die zu Kinderarbeit führen? Fehlt es also vor allem an Aufklärung? Das habe ich die Kinderrechtsexpertin Ines Kämpfer gefragt. Sie sagt, in Wahrheit ist es umgekehrt.
Man hat Kulturen, wo Leute uns sagen werden, das ist Teil der Kultur. Wenn wir dann aber die Schichten uns ansehen, in dieser Kultur, denen es gut geht, die schicken ihre Kinder nicht zur Arbeit. Die Mittelklasse in Indien, die schickt ihre Kinder nicht zur Arbeit. Natürlich kann die Kultur einen Einfluss haben, aber was wir halt ganz häufig sehen, ist es gerade, dass unter dann ärmeren Bevölkerungsschichten diese kulturelle Erklärung, auf Englisch sagt man Coping Mechanism ist. Also das hilft ihnen mit dieser Tatsache, dass ihre Kinder arbeiten müssen, umzugehen. Und es ist einfacher dann zu sagen, ja, das ist halt so, das war schon immer so, ich habe ja schon als Kind gearbeitet und in unserer Kultur machen wir das.
Wenn wir Kinderarbeit bekämpfen wollen, dann müssen wir also Armut bekämpfen. Denn Kinder, die arbeiten müssen, kommen meist aus armen Familien. Das war im 19. Jahrhundert so wie bei Matti, die in die Baumwollfabrik musste. Das war im 20. Jahrhundert so wie bei Gertraud auf dem Bauernhof ihrer Eltern. Und das ist noch heute so, wie bei Cinzia auf dem Campingplatz am Mittelmeer oder Jacqueline auf den Feldern von Colorado. Um Geld zu verdienen und ihre Eltern zu unterstützen, sind diese Kinder gezwungen, ihre Gesundheit und ihre Schulbildung aufs Spiel zu setzen. Das wiederum führt dazu, dass sie als Erwachsene nur schwer eine gut bezahlte Arbeit finden. Und so wachsen auch ihre eigenen Kinder oft in Armut auf und müssen schon früh arbeiten. Und das Ganze geht von vorne los.
Es ist wirklich ein Teufelskreis und deshalb ist es eben so wichtig, den zu unterbrechen.
Gertraud Seidel ist aus diesem Teufelskreis ausgebrochen. Die Bauerntochter aus Motzenhofen bei Augsburg hat gerade ihren 80. Geburtstag gefeiert, umringt von ihren Freunden, Kindern und Enkelinnen. Bei ihr hat sich die Kinderarbeit nicht noch über Generationen fortgeschrieben. Das liegt aber auch daran, dass viele der Arbeiten, die sie als Kind übernehmen musste, heute Maschinen erledigen. Gertraud hat in den 50er Jahren zum Beispiel noch mit der Sense auf dem Feld geschuftet. Heute gibt es Mähdrescher. Und da ist ein entscheidender Unterschied zwischen ihr und Mädchen wie Cinzia.
Der Betrieb, in den sie schon als Kind all ihre Arbeitskraft gesteckt hat, gehörte ihren Eltern. Sie hat den Hof dann später übernommen. Und so hat sich die Armutsspirale nicht immer weiter gedreht. Zwar sind die meisten ihrer Träume nie Wirklichkeit geworden. Gertraud hat ihr Leben lang hart gearbeitet, ist nie auf eine höhere Schule gegangen, hat nie Englisch gelernt, ist nicht Entwicklungshelferin geworden, wie sie es sich gewünscht hatte. Aber sie hat ihren vier Kindern all das ermöglicht. Ihre Tochter,
die war in Ecuador, war die ja Entwicklungshilfe halber zu, das hab, da war ich schuld. Mein Mann hat sie da aufgeführt, weil ich das Kind, 19 glaube ich war es, bis nach Ecuador lassen habe, in die Welt, weil ich das gerne gemacht hätte. Durch das habe ich das unterstützt und sie ist gut heimgekommen wieder, klar.
Einer ihrer drei Söhne hat wiederum den Hof weitergeführt. Aber nicht, weil er musste, sondern weil er wollte. Mittlerweile ist der Stall allerdings leer und das Feld verpachtet. Die Familie hat sich entschieden, den Betrieb abzuwickeln.
Da ist das Getreide drauf, kommen die Garben und das. Da drüben ist Heu gewesen, da hinten Stroh. Aber das gibt es ja jetzt nicht mehr, es ist ja alles anders.
Ja. Jetzt, wo der Stall vielleicht abgerissen wird, wo die viele Arbeit der Vergangenheit angehört, wo sie erwachsen geworden ist, Rüben geerntet, Kälbern auf die Welt geholfen hat, Kinder großgezogen, wo sie einen Hof geführt und übergeben hat. Jetzt, wo also all das hinter ihr liegt, macht Gertraud etwas, was sie schon als kleines Mädchen geliebt hat. Sie muss das aber nicht mehr heimlich machen, braucht dafür keine Taschenlampe mehr unter der Bettdecke.
Ja, ich habe die ganzen letzten 30 Jahre kein Buch mehr zusammengebracht, weil einfach, du musst halt dabei bleiben. Und jetzt ist es so, jetzt kann ich manchmal bis Nacht um 12, dass ich was spanne. Die Eberhofer kenne ich alle und so weiter. Krimis mag ich ganz gern.
Gertraud liest wieder. Und Cinzia aus dem italienischen Küstenstädtchen Scalea, die geht nach den harten Wochen voller Arbeit auf dem Campingplatz nun wieder zur Schule, will auf jeden Fall einen Abschluss machen. Und dann?
Ich weiß noch nicht genau, was ich mit meinem Leben anstellen will. Ich möchte auf jeden Fall nicht das Übliche, kleinen Laden eröffnen, Familie gründen. Ich möchte etwas Großes machen. Ich weiß nur noch nicht was. Aber eins ist sicher. Ich will die Welt verändern.
Vielleicht stellt sich Cinzia ja der Rückkehr der Kinderarbeit in den Weg. Oder wir alle machen das. Das war die dritte und letzte Folge von Kinderarbeit – bei uns doch nicht. Ein Podcast von mir, Paula Lochte. Redaktion Andrea Breu und Yvonne Meyer. Regie Rainer Schaller. Ton und Technik Roland Böhm. Sprecherinnen und Sprecher Diana Gaul, Enrico Spohn und Katrin von Steinburg. Eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk 2024. Danke an Gertraud Seidel, Anne Bartram, Ines Kämpfer, Save the Children und UNICEF Deutschland, die mit mir für diesen Podcast ihr Wissen und ihre Erinnerungen geteilt haben. Die sehr hörenswerte Radioreportage zur Rückkehr der Kinderarbeit in den USA von Anne Bartram finden Sie in der ARD Audiothek. Wer noch mehr über die Geschichte der Kinderarbeit in Deutschland wissen will, dem empfehle ich die TV-Doku Kein Spiel – Kinderarbeit in Deutschland nach 1945. Den Film finden Sie in der ARD-Mediathek. Mehr Informationen zu dieser Folge bekommen Sie in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch eine Empfehlung für euch. Wie zu Beginn gesagt, das Thema Kinderarbeit, das wirkt für die meisten von uns entweder ganz weit weg oder zumindest lange her. Nichts, was uns akut beschäftigt. Ein Irrtum. Und ganz ähnlich ist es mit der NPD. Zweimal hat man in der Vergangenheit versucht, diese rechte Partei zu verbieten. Zweimal hat es nicht geklappt. Wie es dazu kam und was wir daraus ableiten können für ein mögliches AfD-Verbotsverfahren, das hört ihr im Podcast Die Entscheidung. Die Entscheidung gräbt sich jeden Monat in eine politische Entscheidung hinein, die dafür gesorgt hat, dass wir im Moment so leben, wie wir leben. Wenn ihr also wissen wollt, wo die Wurzeln für unsere Gegenwart liegen, seid ihr bei Die Entscheidung genau richtig. Einmal im Monat gibt's 4 neue Folgen zu einer Entscheidung in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.